Vielen Dank. Ja, es wäre schön, wenn ihr euch die Zeit noch nehmt und jetzt nicht die Kurve kratzt. Das wäre echt nett. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, es ist immer gut, wenn man auf das guckt, was einen verbindet, was einen vereint und nicht auf das, was uns trennt. Das gilt nicht nur zwischen den Kirchen, sondern auch in der Familie, unter Kollegen oder zwischen Freunden. Aber heute möchte ich etwas unter die Lupe nehmen, was alle unsere Kirchen gemeinsam haben, inklusive der jüdischen Gemeinden. Und das steht in 4. Mose 6, die Verse 24 bis 26. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Das ist der typische Abschlusssegen. Aber auch wenn man nicht regelmäßig oder nicht oft im Gottesdienst ist, hört man das Wort Segen öfter, weil es im alltäglichen Sprachgebrauch vorkommt. Zum Beispiel, dass die Hilfe so schnell kam zu einem Unfall oder ähnlich, war ein Segen, sagt man. Und oft wird dieses Wort auch in Verbindung mit seinem Gegenspieler benutzt. Der Gegensatz von Segen ist Fluch. Die Neue Ruhr-Zeitung in Nordrhein-Westfalen titelte am 1. August 5 Jahre Mindestlohn, Fluch oder Segen. Und diese Kombi wird auch als Titel oder als Name benutzt und das fand ich ganz spannend. Fluch und Segen ist ein Tattoo-Studio in Große Fehnen, Ostfriesland. Und auch Fluch und Segen der Name des Albums der Punkrock-Band Unantastbar aus 2014. Und wenn man Worte dann doch so immer mal wieder hört, ist die Frage, was bedeutet Segen eigentlich? Durch den Segen werden Personen oder auch Dinge, Sachen, Umstände Anteil bekommen an göttlicher Kraft oder Gnade. Das ist also schon ein Kaliber der Extraklasse. Der christliche Begriff Segen kommt vom lateinischen Wort Benedictio, abgeleitet von bene, gut, und dixere, zusagen, sagen. Also jemandem von Gott her Gutes zusagen. Der Gegensatz zu Segen ist Fluch und das bedeutet eine böse Verwünschung. Der Wunsch, dass jemandem ein Unheil widerfährt. Flüche sind negative Wünsche, die negative Kräfte haben. Und bitte bedenkt dabei, unsere Worte haben Macht. Das ist mehr, als uns oft bewusst ist. Dieses, das habe ich nur so gesagt, ist ein fataler Trugschluss. Aber zum Glück funktioniert es natürlich nicht nur mit dem negativen Wunsch, sondern auch vice versa. Andersrum ist es genauso wirksam. Und ein besonders anschauliches Beispiel dazu haben wir in den Worten aus dem 4. Mose. Dieser klassische Gottesdienstabschlusssegen heißt der aaronitische Segen. Und im Kontext wird klar, warum. 2 Verse vorher steht nämlich, der Herr, also Gott, redet mit Mose und sagt zu ihm, sage Aaron, aha, daher aaronitisch, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig und er erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Und wer jetzt mit dem leuchtenden Angesicht irgendwie nicht so gut zurechtkommt, der sieht in der moderneren Übersetzung Hoffnung für alle. Der Herr blicke dich freundlich an und sei dir gnädig und er wende sich in Liebe zu dir und gebe dir Frieden. Wir sehen da also, Gott spricht diese Worte zu Mose mit dem Auftrag, sie auszurichten an Aaron. Und diese Verse sind überschrieben mit der priesterliche Segen. Aaron war Priester. Und zwar ein ganz besonderer, sogar ein Hohepriester und somit unter anderem zu diesem besonderen Dienst eingesetzt, die Israeliten zu segnen. Und sehr interessant ist der nächste Vers, Vers 27. Denn dort kann man erkennen, wie das geistliche Prinzip dahinter ist. Da steht, und so sollen sie meinen Namen auf die Söhne Israel legen und ich werde sie segnen. Für uns leichter verständlich vielleicht. Und so sollen sie, also die Priester, in meinem Namen zu den Israeliten sprechen und ich selbst werde mein Volk dann segnen. So funktioniert es also. Der Mensch, der für den Dienst eingesetzt ist, spricht den Segen aus. Im Namen Gottes, das heißt in Gottes Auftrag. Umsetzen tut es dann Gott selber. Dieses Prinzip erleben wir in den verschiedensten Diensten. Gott beruft jemanden zu einem Dienst und dann befähigt er ihn auch dazu. Das ist so eine Feinheit, ne? Also für mich hätte sich das manchmal besser angefühlt, wenn man sich erst dazu fähig fühlt und dann dazu berufen wird. Aber okay. Wenn er jemanden befähigt, dann heißt das, dass er mit seiner Kraft dahinter steht. Wie geht das? In dem Moment, in dem wir Jesus als unseren Herrn annehmen, verleiht er uns seinen Heiligen Geist. Und zwar keine Light-Version, sondern wirklich denselben, der in Maria Jesus hat entstehen lassen und auch der, der Jesus nach dem Kreuzestod aus dem Grab zurück ins Leben geholt hat. Damit können also Dinge, die menschlich nicht erreichbar sind, möglich werden. Blöd ist nur, wenn wir nicht mitmachen. Dann funktioniert es nämlich nicht. Es ist erstaunlich, wir haben auch in den Liedern gehört, Gott ist allmächtig. Also er kann alles, der ist nicht auf uns angewiesen. Aber er will mit uns zusammenarbeiten. In dem Moment, in dem Gott uns solche Aufgaben anvertraut und uns die Autorität dazu verleiht, also die Befähigung, haben wir aber auch die Verantwortung, sie auszuführen. Er hat es dann in unseren Zuständigkeitsbereich gelegt und das heißt, aus seinem abgegeben. Ein simples, also anschauliches Beispiel ist, bittet, so wird euch gegeben. Gott will geben, aber was ist, wenn keiner bittet? Also kann es sein, dass er auf mich guckt und sagt, Mann, jetzt mach hinne. Ich habe so viel Gutes für Elli vorbereitet. Bitte mich endlich, damit ich sie auch geben kann. Und ich verschnarche es. Aber Gott lässt Elli dann nicht im Regen stehen. Wenn einer nicht bereit ist, seinen Job zu machen, sondern dann wendet er sich an den Nächsten. In unserem Beispiel vielleicht an Angelika, die ist zwar gerade in Urlaub und weit weg, aber Ländergrenzen sind für ihn kein Problem. Er könnte es also Angelikas aufs Herz legen und ich sage euch ganz sicher, sie würde für Elli beten. Falls ihr jetzt denkt, das ist ein schräges Beispiel und irgendwie an den Haaren herbeigezogen, nein, ist es leider nicht. Denn der Anlass, warum ich hier stehe mit diesem Thema Segen, ist eine Aufforderung vor ein paar Jahren. Da hieß es, du erfüllst deinen Auftrag nicht. Es ist dein Auftrag, Menschen zu segnen und du tust es nicht. Ich war wirklich erschüttert, also tief getroffen. Ja, es war richtig, ich habe andere Menschen nicht gesegnet, mich selber auch nicht. Zum einen wusste ich ja nicht mal, dass es mein Auftrag ist. Zum anderen war mir aber auch nicht klar, dass ich die Befugnis dazu habe. Und das Wunderbare an Gott ist seine Liebe und Gnade. Wenn ich das nicht verstanden habe und folglich auch nicht gemacht hat, kriege ich keine Abmahnung oder eine Kündigung. Sondern jemanden, der mir das verklickert, wie das funktioniert und der mir das überhaupt erstmal mitteilt, dass das mein Auftrag ist. Dass ich die Befugnis dazu habe, musste ich allerdings wirklich erstmal ziemlich mühsam lernen. Für mein Verständnis war das nämlich Pastoren vorbehalten oder ähnlich qualifizierten, auserwählten Menschen. Aber in der Bibel steckt eine Menge drin, was unser Verstehen erweitern kann. Und ich denke mal, den Text rund um die Weihnachtsgeschichte, den kennen wir alle. Und da können wir mal auf Maria gucken, also Jesu Mutter. Und ihre Verwandte Elisabeth, das ist die Mutter von Johannes dem Täufer. Die zwei waren ganz eindeutig keine Pastorinnen. Aber sie waren auserwählt. Und in Lukas 1, 28 folgende, da kommt der Engel zu Maria und kündigt ihr an, was so passieren soll. Aber erstmal begrüßt er sie und sagt, sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Beziehungsweise in einer anderen Übersetzung, sei gegrüßt, Maria, er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Das ursprüngliche Wort wird also übersetzt mit auserwählt oder begnadet. Und dann kommt der Dialog zwischen dem Engel und Maria und sie sagt ganz zum Schluss, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen und alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Auserwählt, also auch zum Segnen zum Beispiel, ist die oder der, der sich ganz und voll und ganz hingibt. Wenn wir erkennen, was das für eine unglaubliche Tragweite hat, dass wir bei Gott Gnade finden und er wirklich so uns schon in gewisser Weise durchs Leben tragen will, dass wir an ein gutes Ziel kommen, dann geben wir uns gerne hin. Da sagt man dieses Wort, ne, hingebungsvoll lieben, das passt in dem Zusammenhang wirklich sehr gut. Und auch bei Maria, das zeigt ihre Einstellung, als sie sagt, ich will mich ganz zur Verfügung stellen. Denn denken wir mal bitte daran, das war jetzt für sie keine besonders witzige Situation. In der Zeit unverheiratet schwanger werden, das ist also Minimum Ächtung, wenn nicht mehr. Kurz danach ist Maria zu ihrer Verwandten gegangen, zu Elisabeth. Auch die ist auf ungewöhnliche Weise schwanger, denn sie war eigentlich schon viel zu alt. Und als Maria bei Elisabeth ankommt, segnet Elisabeth Maria. Moment. Gerade vorher war ja nun klar, das ist für die hohen Priester, also nicht wirklich für diese auserwählten, besonderen Priester gedacht. Aber Elisabeth wird in ganz besonderer Weise beauftragt, nämlich von Gott direkt. Da steht, als Elisabeth Marias Stimme hörte, also als Maria ankommt, bewegte sich das Kind lebhaft in ihr. In einer anderen Übersetzung steht, es springt so im Bauch rauf und runter. Da wurde sie mit dem Heiligen Geist erfüllt, also beauftragt, bevollmächtigt. Und Elisabeth ruft laut zu Maria, dich hat Gott gesegnet, mehr als alle anderen Frauen. Und gesegnet ist das Kind, das in dir heranwächst. Starke Zusage. Doch das heißt nicht, dass danach alles rund läuft oder irgendwie besonders schön und einfach ist. Abgesehen von der eben geschilderten Problematik, in der Josef und Maria steckten, kennen wir in Ausschnitten aus der Weihnachtsgeschichte, wie mühsam ihr Weg war. Als sie sich hochschwanger aufmachen musste zu dieser Volkszählung und dann zur Geburt keinen anständigen Platz fand, sondern nur diesen Stall. Trotzdem, der Segen ist da. Gott hat ihn verheißen und er wurde ausgesprochen von Elisabeth. Aber ich muss ihn mir abholen. Ich muss im Zweifelsfall sogar dafür kämpfen oder dafür arbeiten. Es fällt also nicht vom Himmel, einfach so. Auch wenn wir das irgendwie ziemlich attraktiv finden würden, zumindest manchmal, wenn es besonders mühsam ist. Es funktioniert aber nicht so, sondern zum Beispiel durch Arbeiten. Das sehen wir bei Josef. Da steht nämlich, wenn Josef arbeitete, gelang ihm alles. Das wünsche ich mir auch. Josef ist der arme Drops, der von seinen Brüdern verstoßen wurde. Die wollten ihn ermorden. Dann dachten sie, das ist nicht so gut, dann haben wir irgendwie Blutschuld auf uns. Wir verkaufen ihn als Sklaven. ey, ganz ehrlich, das ist nicht viel besser. Also eindeutig kein schönes Schicksal. Und doch war der besondere Segen, der auf Josef lag, immer noch bei ihm. Und er wurde auch wirksam. Josef war also vertickt als Sklave bei dem Ägypter Potiphar. Und es heißt im 1. Mose 39 in Vers 3, weil der Ägypter sah, dass Gott Josef beistand und ihm alles gelingen ließ, fand Josef seine Gunst, sein Wohlwollen. Potiphar machte Josef zu seinem persönlichen Diener, übergab ihm sogar die Aufsicht über sein Haus und vertraute ihm die Verwaltung seines ganzen Besitzes an. Also vom Sklaven zum hausinternen Chefbanker. Potiphar erkannte also dieses außergewöhnliche Gelingen bei jedweder Arbeit und ist Josef dadurch wohlgesonnen. Und durch dieses Wohlgesonnensein, durch diese Gunst, breitet sich der Segen von Josef auf Potiphar selber aus. Es heißt nämlich weiter im 5. Vers, von da an segnete der Herr Potiphar und ließ ihm, Josef zuliebe, ließ es ihm gut gehen. Die Arbeiten im Haus waren erfolgreich, es gab eine gute Ernte und die Viehherden vergrößerten sich. In diesem einen Vers sehen wir anschauliche Beispiele, was Segen so bewirken kann. Gelingen, Erfolg, Wachstum, Versorgung. Wir sehen aber auch, dass der Segen nicht vom Himmel fällt, denn Josefs Arbeit wurde mit Erfolg gesegnet. Und wir sehen, dass Segen keine Einbahnstraße ist. Durch sein Wohlwollen hat Potiphar von diesem Erfolg stark profitiert. Und dafür gibt es in der Bibel noch andere Beispiele, viele, aber wie gesagt, unser Zeitfenster ist begrenzt. Wenn wir also hören, dass Potiphar, der wohl, soweit ich weiß, selbst keine Beziehung zu Gott hatte, reich gesegnet wurde, weil der Segen auf Josef lag, könnt ihr euch dann wohl vorstellen, dass ich inzwischen meinen Auftrag, Menschen, mich inklusive, mit Begeisterung und Leidenschaft ausführe? Ja, ich segne sie gern und regelmäßig. Von Nachbarn, Freunden, Arbeitskollegen und so dieses. Natürlich wünsche ich mir, dass meinen Leuten, also den Menschen in meinem Umfeld, Gutes widerfährt. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt hier in dieser Gemeinde und auch unter anderen, aber die tollen Menschen an meiner Seite sind mein Leben lang mein kostbarstes Kapital, was mir zur Verfügung gestellt wurde. Seien es Freunde, Kollegen, Familie auch, aber die ist nicht so groß. Also alle die, die so meinen Weg begleiten. Ja, es läuft auch bei Ihnen nicht alles rund. Bei mir übrigens auch nicht. Genau wie bei den Menschen in diesen biblischen Beispielen. Trotzdem habe ich immer wieder Wendungen oder Bewahrungen in dem Leben meiner Mitstreiter und auch meines eigenen gesehen. Wendungen von Situationen, in denen ich ganz sicher bin, dass sie Gottes Handschrift tragen. Es ist Gottes Absicht, dich zu segnen. Er will dir alles geben, was du brauchst, aber vielleicht noch nicht hast. Er will dich ausstatten für dein Leben und auch für deinen Dienst. Und du sollst keinen Mangel haben. Psalm 23, mir wird nichts mangeln. Der Herr will auch das segnen, was du tust und was du hast. Manchmal wird man mitgesegnet, weil das gerade überfließt von jemand anderem, in dessen Umfeld man ist. Und ab und zu funktioniert es auch andersrum, dass der Herr dich gerade stark segnet und das dann überschwappt zu deinen Nächsten. Aber wohin du gehst, der Segen Gottes geht mit. Der Segen bleibt nicht nur auf dir, er verbreitet sich. Segen ist also nicht dafür gedacht, dass wir uns draufsetzen. Er vermehrt sich nicht durch Ausbrüten, so wie Frau Baders Hühner, die Glucke gluckt schon wieder, sondern dadurch, dass wir das weitergeben und so auch deinem Umfeld zum Guten dienen kann. Da gibt's einen ganz kurzen, knackigen Satz. Sei gesegnet und sei ein Segen. Das heißt aber auch, sei gesegnet, erstmal du. Und dann erst weitergeben. Dieser Satz steht im 1. Mose 12, Vers 2. Da sagt Gott zu Abraham: Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Im ersten Teil steht, ich will dich zu einer großen Nation machen. Abraham soll also der Stammvater einer großen Nation werden. Das ist die Zusage. Die Sache hat nur einen Haken. Seine Frau ist unfruchtbar. Da ist dann die Frage, wem oder was glauben wir? Seiner Zusage oder den äußeren Umständen? Dann vergeht die Zeit. Lockere 24 Jahre später bestätigt Gott diese Verheißung. Wie viel Durchhaltevermögen habe ich? Bei dieser Bestätigung hört Sarah zu, das ist Abrahams Frau. Und die fängt heimlich an zu lachen. Ganz ehrlich, ich kann sie verstehen. Erstmal kann sie per se keine Kinder bekommen, die haben ja nun jahrelang geübt. Und zweitens ist sie zusätzlich jetzt auch noch viel zu alt. Aber ein Jahr später ist Isaak geboren. Diese Vers 2 hat einen Nachfolgevers im 1. Mose 12, 3. Sagt Gott weiterhin zu Abraham: Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Der Segen, den Gott Abraham zugesprochen hatte, ist also nicht auf Israel begrenzt, sondern gilt nun auch für alle anderen Völker, außer die, die Abraham verfluchen. Davon gab es schon auch ein paar rundum. Dazu gibt es dann im Neuen Testament ein sehr verbesserndes Update. Im Galater 3, in den Versen 13 und 14 steht, dass Jesus den Fluch auf sich nahm am Kreuz, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu allen Nationen komme, also auch zu dir, bis heute zu allen. So ist das gedacht. Und auch zu denen, die damals Abraham geflucht haben. Deswegen am Kreuz den Fluch mitgenommen, weggenommen, für uns aufgehoben. Wo wir vorhin schon mal so ein Wirkprinzip Gottes hatten, finde ich auch bemerkenswert, weil das sehr klassisch ist. In diesen Versen 2 und 3, da steht, sagt Gott dreimal zu Abraham: Ich will, ich will, ich will, und nur einmal: Du sollst. Nicht andersrum. Abraham, du sollst ein Segen sein. Du sollst nicht so wie das Tote Meer sein, wo alles reinfließt und dann da drin versackt. Behalte diesen Segen nicht nur für dich, sondern gib ihn weiter. Dann wirst du immer mehr haben. Indem du gibst, vermehrt sich dein Haben, dein Vermögen. Gottes BWL funktioniert ziemlich antiproportional, also genau andersrum zu dem, was wir so kennen. Ne, wenn man shoppen geht, sagt man ja auch, das Geld ist nicht weg. Es ist nur woanders. Dort bleibt es allerdings auch, und hier funktioniert es tatsächlich. Ich habe es erlebt. Klingt total paradox, ihr könnt euch gerne an die Stirn tippen. Es ist so. Der Ausgangsvers war, der Herr segne dich. Der zweite Teil vom 4. Mose 6, 24 ist, der Herr behüte dich. Also nachdem der Herr dich gesegnet hat, will er, dass der Segen bei dir bleibt und dass der Teufel dir den nicht wieder wegnimmt. Er will dich behüten. Das spricht der Teufel sogar direkt aus, zum Beispiel in Hiob 1, 10 redet er nämlich mit Gott und sagt: Bist du Gottes nicht, der ihn, den Hiob, sein Haus und all das Seine ringsum beschützt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Ein anderes Beispiel ist Jakob. Jakob wurde sehr stark gesegnet. Gut, der hatte auch noch viel vor. Und dann lesen wir, dass der Herr sagt, und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten, überall, wohin du gehst. Jesus hat das mit seinen Jüngern auch so gemacht. Kurz bevor er die Erde verlässt, spricht er, ist ein sehr, ja, sehr inniges Gebet, ein Gespräch mit seinem Vater. Und da steht, dass Jesus sein Volk, seine Nachfolger, mit göttlicher Gegenwart beschützen und bewahren lassen will durch den Herrn, also durch Gott selber, wenn Jesus jetzt halt von der Erde gehen wird. Und dann zur Himmelfahrt heißt es, noch während Jesus seine Jünger segnete, entfernte er sich von ihnen und wurde zum Himmel emporgehoben. Also seine Jungs mussten dann zwar alleine laufen, aber sie hatten eine prima Ausstattung dafür bekommen, so ein Rundum-Paket. Gott will uns also seinen Segen zur Verfügung stellen, wenn wir bereit sind, ihn uns abzuholen. Und wenn wir ihn dann haben, wird er dafür aufpassen, dass er uns nicht weggenommen wird. Du selbst, und zwar nur du allein, kannst den unterbrechen und kannst sagen, will ich nicht. Oder zu einer Sackgasse werden lassen. Da gibt es ein Beispiel von den Talenten. Das ein Talent, das meint jetzt nicht die Begabung, sondern in dem Fall war das die damalige Währung. Und ein Talent war die größtmögliche Geldeinheit, die es zu der Zeit gab. Das steht in Matthäus 25, 14 folgende. Der Chef geht außer Landes und in der Zeit sollen seine Angestellten, seine Diener auf sein Vermögen aufpassen. Und er gibt einem ein Talent, einem nächsten zwei und dem dritten fünf. Und die beiden Diener, die zwei und fünf bekommen haben, die arbeiten damit, die handeln damit, die investieren sich da rein und es vermehrt sich ganz ordentlich. Der erste, der hat eins bekommen. Und er hat es in der Erde vergraben. Man könnte auch sagen begraben, weil damit ist halt die Vermehrungsmöglichkeit abgestellt. Er wollte diesen Prozess unterbrechen. Hat er auch geschafft. Und so sehr für alle Bereiche geltend 2. Korinther 9, Vers 6. Ich komme aus der Landwirtschaft, deswegen mag ich diese Vergleiche mit Ernten und Säen und so. Da steht, dies aber sage ich, wer sparsam sät, der wird auch sparsam ernten. Wo ich nur wenig Samen reintue, da kann nicht so viel rauskommen. Und wer segensreich sät, also freigebig, reichlich, üppig, der wird auch segensreich ernten. Gott ist nicht sparsam mit seinem Segen. Wenn er was macht, dann macht er das richtig. In Hesekiel steht zum Beispiel, Regengüsse des Segens werden es sein. Das zeigt sich auch in einem Beispiel, wo Jesus eine sehr große Menschenmenge, es steht in der Bibel 5000 Männer, das heißt, die hatten dann ja auch noch Frauen und Kinder, also es waren deutlich, deutlich mehr. Die lauschen ihm aber quasi mitten in der Pampa, also dort nicht gerade im Dorf mit Versorgungsmöglichkeit. Sie haben ihm sehr lange zugehört und irgendwann haben wir Hunger, ne? Ist so, war damals auch schon so. Und Jesus denkt daran, also er wartet nicht, bis die vor Hunger weggehen, sondern er sagt zu seinen Jüngern, was machen wir? Die müssen versorgt werden. Die Jünger sind ratlos, es ist halt irgendwo im Nirgendwo. Aldi um die Ecke gab es damals eh nicht, aber auch nichts Vergleichbares. Und dann ist da dieser kleine Junge, der hat so ein pausenbrotartiges Paketchen von seiner Mama mitbekommen. Da drin sind 2 Fischchen und 5 Brote. Und der Kleine ist bereit, das abzugeben, obwohl dann klar ist, er hat selber nichts mehr. Ne? Wenn ich es weggebe, ist es halt erstmal weg. Zumal es auch ein Nichts ist für so viele Menschen. Ich meine, 2 Fische, egal wie groß die sind, das reicht vorne und hinten nicht. Aber der Kleine gibt es ab und Jesus segnet diese Fische und diese Brote und bricht es dann in so Stückchen und mehr Stückchen und noch mehr. Und zwar so, dass alle satt werden und am Ende sogar was überbleibt. Für mich war das eine große Ermutigung, das zu geben, was ich habe, damit es sich vermehren kann. Gott liebt dich. Jesus hat deinen Fluch auf sich genommen, damit du uneingeschränkt seinen Segen empfängst. Nicht tröpfchenweise, sondern regengussartig. Das ist die Absicht und Gottes Willen für dich. Gott hat genug. Wenn du nicht genug hast, dann bitte ihn darum. Als Fazit möchte ich zusammenfassen. Wir arbeiten zusammen. Es ist unser Job. Wir sprechen den Segen aus in Gottes Namen. Aber Gott setzt es um. Er kann überfließen, wie von Josef auf Potiphar. Keiner kann ihn wegnehmen, denn es heißt, der Herr behüte dich. Aber du selber kannst ihn unterbrechen. Und Segen kann sich vermehren, wenn man bereit ist zu gucken, wo man ihn wie weitergeben soll. So wie bei diesem kleinen Jungen mit seinen zwei Fischen. Wer sparsam sät, der wird auch sparsam ernten. Ich wünsche euch allen eine reiche Ernte. Amen.